Joris Richter, was geht ab? Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zu dieser Gruppensitzung Paartherapie. Freut mich mega, dass du heute die Zeit und auch die Lust hast, mit uns zu sprechen. Wie geht's dir?
Ja, Bene, hallo, danke, dass ich hier sein darf. Und hallo natürlich auch an Domi. Freut mich mega, dass ich dabei sein darf. Ich verfolge den Podcast seit Tag 1 und ja, ist schön, endlich mal dabei zu sein. Wie geht's dir?
Geil. Ja, mir geht's sehr gut. Mir geht's sehr gut. Ich freue mich krass drauf. Ich habe richtig Bock, die nächste Stunde und ein bisschen hier mit dir zu reden, aber auch Domi natürlich mit dir. Was geht ab? Was macht die Kunst? Wie geht's dir?
Vielen Dank. Nett, dass ich auch mitmachen darf. Freut mich sehr. Mir geht's soweit gut und ich habe auch richtig Bock. Ich muss sagen, ich habe richtig Lust mit dir, Bene, aber natürlich muss ich so schon auch sagen, mit dir, Joris, zu quatschen. Seitdem du nicht mehr hier bist, sieht man sich dann doch so wenig und daher freue ich mich da jetzt sehr drauf und bin auch gespannt, wie es dir ergeht und was du heute so jetzt zu erzählen hast.
Ja, Mann. Ja. Jetzt sind schon so viele Kleinigkeiten gefallen, die gleich Sinn machen. Ich sag's trotzdem noch ganz kurz, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur 76. Folge Paartherapie. Mal wieder Gruppensitzung, richtig geil. Joris, du hast schon kurz gesagt, wie du heißt, aber was machst du, wer bist du, wo kommst du her? Stell dich kurz den Leuten einmal vor, bevor wir hier richtig reinstarten.
Ja, ich bin Joris Richter. 20 Jahre alt, mittlerweile aus Peine. Das wird vielleicht einigen Discgolfern was sagen. Gibt da den schönen Parcours in Ilse in der Nähe, der sicherlich recht bekannt ist. Und ja, die Leute, die länger Discgolf spielen und bei vielen Turnieren dabei waren, die haben meinen Namen bestimmt schon mal irgendwo gehört oder mich schon mal getroffen. Nur seit letztem Sommer lebe ich gar nicht mehr in Deutschland, sondern bin nach Finnland gezogen zum Studium und bin natürlich hier dem Discgolf treu geblieben. Aber ich habe es seitdem tatsächlich zu keinem einzigen Turnier mehr in Deutschland geschafft. Auch im Sommer, als ich mal zu Besuch war oder so. Deshalb, ja, haben mich dann die neueren Spieler vielleicht noch nicht kennengelernt oder nur vielleicht mal den Namen gehört. Aber ja, das bin ich.
Krass. Ja, Mann. Krasser Move. Also das ist ja genau auch das, warum, also nicht das einzige Warum, aber es ist auf jeden Fall der Aufhänger, warum wir auch gesagt haben, hey, wir müssen unbedingt dieses Jahr noch mit dir quatschen, weil es einfach so eine, ja, so eine geile Story ist halt auch. Einfach so, okay, du wohnst jetzt einfach nicht mehr in Deutschland, du wohnst einfach da, wo alle hinwollen, die in Deutschland Disc Golf spielen, ja. Und bist dort aber zum Studieren. Wie ist es? Also ich kann es mir vorstellen, wie es da ist, aber ich kann es mir nicht vorstellen, da zu leben. Wie ist es? Was geht da ab?
Also es ist schon interessant, nicht nur jetzt, wenn man vom Disc Golf spricht, aber auch allgemein ist natürlich ganz anderes Land, kulturell anders, auch wenn es da ein paar Überschneidungen mit Deutschland gibt, ist ja immer noch Europa, aber die Sprache zum Beispiel ist sehr, sehr schwierig. Ich verstehe auch bis heute nur recht wenig davon und spreche kaum. Dementsprechend ja, es ist interessant, in einem Land zu leben, wo man die Heimatsprache gar nicht richtig beherrscht. Ich schlage mich mit Englisch durch den Tag, was in der Uni natürlich kein Problem ist, weil ich auf Englisch studiere. Und viele meiner Freunde hier sind auch dann dementsprechend internationale Studenten. Ja, aber es ist ein anderes Leben. Also jetzt gerade 20. November heute, wo wir aufnehmen und hier liegen schon ein paar Zentimeter Schnee. Die Sonne ist gegen 15.30 Uhr heute finnischer Zeit untergegangen. Alter. Das ist anders als in Deutschland.
Krass, hey, wann ist die aufgegangen?
8 Uhr, okay. 8.30 Uhr so irgendwo dazwischen. Kann man auch nicht genau sagen. Hier ist auch die Sonne in den letzten 20, 30 Tagen einmal rausgekommen. Das ist immer so düster und dann an den dunkleren Tagen, da merkt man gar nicht, ist jetzt die Sonne da oder nicht.
Krass, also, Alter, wie ist das? Sorry, Domi, ich muss da noch kurz einhaken, weil ich glaube, so viele haben sich das schon mal kurz überlegt, da hinzuziehen. Einfach so im Kopf so gesponnen, so, boah, Finnland mega geil, ich muss da hinziehen. Und in meinem Kopf, als ich auch so vor Corona da 2, 3, 4 Mal im Jahr war das so voll präsent. Aber das, was mich abgehalten hat am Ende, neben vielen anderen Faktoren, war aber auf jeden Fall der Faktor der Hell und Dunkel, also Helligkeit und Dunkelheit. Weil es im Sommer ist es absurd, es wird einfach gar nicht dunkel. Und im Winter ist es absurd, weil es ist einfach dunkel.
Ja, Also der Sommer ist natürlich super geil. Ich habe leider noch keinen Midsommer hier verbracht. Das ist nächstes Jahr dann auf jeden Fall auf der Liste. Nur so der Winter ist dann auch, ja, ist anders. Also viele Leute werden dann depressiv oder was auch immer. Also es gibt viele Leute, die haben damit zu kämpfen. Ich hatte damit jetzt nicht so Probleme. Es kommt dann darauf an, wie man damit umgeht. Man merkt aber, dass generell ist man einfach mehr müde, ja? Und der Körper ruht sich dann eher aus. Obwohl dann zeitgleich die Finnen eigentlich diesen Rhythmus setzen, dass im Winter dann knallhart gearbeitet wird in den meisten Jobs. Und dann im Sommer sind dann die vielen Leute, die fliehen dann aufs Land in ihre Hütten und sitzen dann einen halben Tag in der Sauna, so ungefähr. Aber ja, also man muss sich dran gewöhnen. Es ist sicherlich nicht was für jeden. Ich muss aber sagen, was sehr, sehr schön ist der Schnee, der dann so eine gewisse Ruhe gibt im Winter. Und ja, dann ist es einfach auch einladend, die paar Sonnenstunden oder die paar Tageslichtstunden, sollte ich sagen, zu nutzen und mal rauszugehen.
Aber ist eure Uni eigentlich auch so ein bisschen angepasst im Winter auf die Sonnenstunden? Weil ich meine, du hast ja so ein bisschen angedeutet, das macht ja schon auch viel mit dem menschlichen Körper und mit dem menschlichen Kopf. Und ich würde mir bedenken, ja klar, dann passt du so deine Arbeitszeiten einfach an die Dunkelheit an und genießt dann so ein bisschen zumindest dein Leben, währenddessen es hell ist. Und ich weiß, dass zumindest bei mir, ich habe ja finnische Kollegen und habe auch viel mit Finnen zu
Ja.
tun, dass die das teilweise so machen. Jetzt nicht, ne, komplett, aber vielleicht gibt es ja bei der Uni da auch ein bisschen mehr Möglichkeiten.
Ja, nicht wirklich, ehrlich
Okay.
gesagt. Ich habe immer so 60 bis 90 Minuten Mittagspause. Ja, kann ich dann die Zeit entweder nutzen zum Essen oder um eben die Sonne zu genießen. Ansonsten sitze ich dann halt die meiste Zeit, wo es einigermaßen hell ist, sitze ich dann irgendwo in einem Unterrichtsraum.
Ja.
Nur ich muss sagen, ich habe jetzt hier meistens nur noch 3 bis 4 Tage Uni die Woche und dann das Wochenende kann ich natürlich dann nutzen, wie ich will, und die freien Tage dazwischen.
Sehr schön, sehr schön. Aber kommen wir mal so ein bisschen mehr auf die Uni und das ganze Studium zu sprechen. Warum, wieso, weshalb und was? Also, kannst du da mal so ganz kurz einen Abriss geben? Ich meine, ich würde behaupten, ich weiß das so ein bisschen, aber es gibt, glaube ich, auch ein paar ZuhörerInnen, die das nicht so genau wissen und sich natürlich jetzt schon so fragen, so, hä, also, was studiert man denn bitte in Finnland?
Ja, also generell kann ich sagen, dass in Finnland zu studieren gar keine so dumme Idee ist. Also man kann hier dann auch kostenlos studieren. Ich bezahle jetzt keine Kosten hier. Wie sagt man auf Deutsch?
Keine
Keine
Studiengebühren.
Studiengebühren, ja, danke schön. Ein kleiner Disclaimer hier, habe ich den Jungs vor der Aufnahme schon gesagt. Mein Deutsch ist nicht mehr ganz so gut. Ich bin nicht mehr so dran gewöhnt, Deutsch zu sprechen. Könnten ein paar lustige Folgentitel bei rumkommen zwischendurch. Nee, aber weiter im Text. Ich habe geguckt, als es dann Richtung Abi ging, was mache ich, wie natürlich jeder. Und ich fand die Idee ganz, ganz gut, ins Ausland zu gehen und irgendwie was zu erleben. Aber ich wollte dann nicht nur so ein Jahr irgendwie, wie viele machen, nach Australien oder nach Amerika oder so, und dann wieder nach Deutschland zu kommen. Und dann ist in dem Jahr, hat man natürlich viele Eindrücke gewonnen, aber irgendwie ist man so, was Berufsleben angeht, nicht viel weitergekommen. Gleichzeitig wusste ich aber noch nicht so richtig, was will ich denn überhaupt beruflich machen. Habe ich mir gedacht, wie kann ich denn meine Leidenschaft zum Sport kombinieren mit Auslandserfahrung? Habe dann natürlich Blick in verschiedene Länder geworfen und vor allem Schweden und Finnland sind dann sehr herausgestochen, was natürlich das Disc Golf betrifft. Und habe dann hier in Finnland eine super Uni gefunden, und habe dann gehofft, dass ich angenommen werde, habe mich beworben und am Ende hat alles gepasst und jetzt bin ich hier und studiere.
Sehr cool, aber sag mal, weil du gerade auch gesagt hast, was den Sport anbelangt, da geht es jetzt nicht nur speziell um Disc Golf, sondern Sport generell, ne?
Genau, also ich studiere hier Sportcoaching und Management und die Uni ist generell für alle Sportarten ausgelegt. Dominieren tut natürlich Eishockey, was für Finnland sehr typisch ist. Und auch der Fokus ist eher auf Teamsportarten. Trotzdem muss ich sagen, habe ich auch viele Sachen hier lernen können, die sich auf alle Sportarten und eben auch spezifisch auf Disc Golf anwenden lassen. Da ist auch der Support hier an der Uni sehr groß. Dass man eben alles Mögliche machen kann, was man eben will. Hier gibt es auch viele Sportarten, wie jetzt haben wir Motocross dabei und so Orientierungslauf und Cricket sind jetzt auch ein paar dabei. Also es ist ja, es ist sehr vielfältig.
Und das heißt, du hast dann einfach eine Vorlesung Motocross.
Nee, in der Vorlesung nicht. Es geht da nicht um die Sportarten, aber wir haben so praktische Stunden, wo dann immer irgendwer halt eben im Training organisiert. Motocross kann man jetzt nicht hier einfach mal so organisieren. Aber eben sowas wie Cricket habe ich dann auch schon mal ausprobiert oder
Okay.
Cheerleading, Ballett, sowas habe ich dann
Ey, mega
tatsächlich auch
geil,
mal
voll.
ausprobieren dürfen. Also es ist cool, also es erweitert den Horizont.
Und
Mega
zu wie
spannend.
viel, als du dich entschieden hast, zu wie viel Prozent hat da das Thema Disc Golf eine Rolle gespielt?
Also das Thema Disc Golf war auf jeden Fall ein großer Schritt, warum ich überhaupt nach Finnland geguckt habe. Oder
Ja.
eigentlich der einzige Grund, warum, weil sonst
Ja.
kommt man ja nicht irgendwie mal so auf Finnland. Außer man wirft irgendwie einen Dartpfeil auf die Landkarte oder sowas. Aber
Hoppala.
tatsächlich, wenn man sich dann entscheidet, Disc Golf war natürlich der Grund, warum ich nach Finnland geguckt habe. Dann muss ich aber auch sagen, war ich sehr, sehr überzeugt von der Uni, von dem Konzept, was die hier haben und auch von den Sporteinrichtungen. Ich bin auf so einem Sportcampus hier, eigentlich mitten im Wald, quasi sehr abgelegen. Hier leben ein paar Studenten und dann eben die Angestellten, die hier auf dem Sportcampus, das ist so, ja, Sportinstitut und Freizeitresort, leben halt die Angestellten, die Studenten hier und das war es dann auch. Dann sind hier viele Besucher, irgendwelche Leute, die in Trainingscamps sind oder die einfach Urlaub machen. Das ist, ja, die haben super Einrichtungen hier. Alles Mögliche, was man sich so ausdenken kann, haben die hier.
Und die steht euch einfach alles zur Verfügung,
Ja.
oder? Okay, geil.
Genau, das war das
Weil
Hauptargument dann auch, was diesen Campus betrifft.
hey,
Wenn ich
das
dann
ist mega
trotzdem noch
nice.
für
Das
alles
hat mich
bezahlen
nämlich
müsste.
in meiner Studienzeit krass genervt. Das ist natürlich ein krass, also ich habe in Augsburg studiert und da gibt es schon auch einen Unisport, so, aber du kannst halt nur dahin, wenn du einen Kurs hast. Du darfst nicht
Okay.
einfach da irgendwas machen. Und dann, der Michi Cobella hat damals da 4 Discgolfkörbe aufgestellt und es war mega der Kampf, dass man dann überhaupt auf das Gelände durfte, um die zu benutzen. Und in meinem ersten Semester, also in dem ersten Semester, wo es das gab, war es wirklich nur bei so offenem Training nutzbar und du darfst dann nicht einfach mal so schwimmen, whatever, sondern du musst überall, entweder du musst genau in diesem Kurs sein, auch als Sportstudent, oder du machst Hochschulsport und kannst dann für Hochschulsport Spinning dort ins Gym gehen und die Spinning-Class machen.
Ja,
Willkommen
hier
in
gilt,
Deutschland, würde ich sagen, ne?
ja, willkommen in Deutschland.
Ja.
Hier gilt generell die Regel, wenn es nicht irgendwie von Leuten reserviert ist, die bezahlen, dürfen wir als Studenten alles benutzen, was hier so offen ist.
Geil.
Cool. Und was, glaube ich, auch nicht ganz unrelevant ist, du wohnst jetzt, wenn ich das richtig im Kopf habe, in Viromäki. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht.
Ja,
Viromäki. Und das ist ja auch in der Nähe eines nicht ganz unbekannten Disc Golf Parcours, und zwar
tatsächlich, ja.
dem Disc Golf Park Heinola oder Disc Golf Park World. Heinola muss man ja, glaube ich, eher sagen. Es ist ja mit der, ja, einer der besten, größten Parcours in ganz Finnland. Also da hast du dir ja schon ein schönes Plätzchen da ausgesucht, als du mit dem Pfeil auf die Landkarte geworfen hast. Zufällig.
Ja, nee, also das war dann auch, als ich mehr recherchiert habe, was denn hier so in der Nähe ist und das dann so erfahren habe, das war natürlich dann auch ein Argument dafür, hier auch hinzuziehen. Also das ist wirklich eine Wahnsinnsanlage. Wer noch nie irgendwie gesehen hat, wie es da aussieht. Es gibt einen Pro-Kurs mit 18 Bahnen, wo es an jeder Bahn drei verschiedene Abwurfpunkte gibt. Drei verschiedene Tees für Anfänger, Fortgeschrittene und eben Pros. Gibt einen 18-Bahn-Amateurkurs, nur paar Dreis zwischen 50 und 80 Metern oder so. Gibt einen 9-Bahn oder ich glaube 9-Bahn-Puttingkurs,
Neun,
auch mit drei Tees auf jedem Korb.
ja. Oh mein
Gibt
Gott, aua.
einen 9-Bahn-Kinderkurs mit zwei Teepads auf jeder Bahn. Und dann gibt es noch solche Sachen wie Disc Golf Tic-Tac-Toe, also mit 9 Körben, die dann so in einem Tic-Tac-Toe-Feld aufgestapelt sind. Und andere Putting-Games, das ist anders als in Deutschland. Da kommt man auf so eine Anlage und dann stehen da plötzlich insgesamt irgendwie 100 Körbe rum. Das
Alter.
ist ein Wahnsinnsgefühl.
Hey,
Ja.
und kommst du, also das eine ist die Möglichkeit, das zu haben. Auf der anderen Seite ist es, wie nutzt man es denn dann auch tatsächlich? Es ist es dein Heimkurs, was würdest du sagen, wie oft warst du jetzt rückblickend im letzten Jahr dort?
Dieses Jahr war ich da vielleicht so 20, 25 Mal. Ist jetzt nicht so viel, aber dann da muss man auch überlegen, dass ich das bis April kann man das Ding gar nicht nutzen, weil es, oder zumindest den Pro-Kurs nicht, nur einen Winterkurs, den sie dann aufbauen, weil Schnee liegt. Im Sommer war ich dann auch viel unterwegs oder habe mich dann auf die EM vorbereitet, wo ich dann vielleicht einmal die Woche auf den Kurs gegangen bin, dann versucht habe auch andere Kurse zu spielen. Und eben werden wir vielleicht später nochmal drauf zurückkommen. Ich als Trainer auch in Lahti arbeite, was in die andere Richtung liegt. Und wäre ich Trainer in Hain oder wäre ich natürlich öfter auf der Anlage.
Gut, also du hast dir noch einen zweiten krassen Kurs rausgesucht.
Ja, richtig.
okay, geil. Also, Domi, bitte. Du, ich habe gesehen, du hast schon angesetzt.
Alles gut, alles gut. Ja, völlig richtig. Lass uns nochmal ganz kurz so diese Disc Golf Geschichte und wie, wo du trainierst und bla, da habe ich auch noch ganz viele Fragen zu, aber lass noch mal ganz kurz so Richtung Studium gehen, was du da gerade auch so ein bisschen begleitend machst, wäre jetzt meine Frage gewesen, du hast es schon so ein bisschen vorweggenommen, du arbeitest da ja auch noch als Trainer und vielleicht dann gleich hinterher würde mich natürlich interessieren, was im Anschluss an das Studium so ein bisschen dein Ziel ist. Ich glaube, du bist jetzt so circa bei der Halbzeit. Das heißt, das Ende ist dann irgendwann auch so ein bisschen absehbar und da hast du ja mit Sicherheit auch schon so kleinen Plan, was dann anstehen könnte.
Ja, also das Studium ist folgendermaßen aufgebaut, das ist angesetzt auf 3 bis 3,5 Jahre. 2 Jahre davon verbringt man hier auf dem Campus und das dritte Jahr wird dann vollkommen als Praktikum irgendwo in der Welt, wo auch immer man das machen will und wo man einen Job kriegt, ausgeführt. Ja, und da gibt es bei mir jetzt für das kommende Jahr 2 realistische Optionen. Entweder bleib ich hier und arbeite an der Uni mit, was eine sehr krasse Möglichkeit ist, um dann eben hier auch so ein bisschen Wissenschaft zu betreiben und auch zu unterrichten an der Uni teilweise als Aushilfe mehr oder weniger. Und die zweite Option wäre in Helsinki mit Jonas Merela, wem das kein Begriff ist, ist das der finnische Nationaltrainer unter anderem im Disc Golf. Mit dem bin ich in Kontakt und tausche mich regelmäßig mit ihm aus. Da habe ich auch schon mit ihm gesprochen, ob es da eine Möglichkeit gäbe, irgendwie bei ihm das Praktikum zu absolvieren, weil er eben auch Trainings außerhalb der Nationalmannschaft gibt für sein eigenes Team, was er quasi, was er da betreibt mit seinen Spielern oder in seiner Physioklinik.
Krass, das sind natürlich 2 ziemlich attraktive, lukrative Möglichkeiten. Da bin ich auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Aber wie kommt es jetzt, dass du, weil du gerade auch gesagt hast, du bist in Lahti auch noch Trainer, wie kommt das zustande? Ist das ein Pflichtteil jetzt auch vom Studium oder ist das so ein bisschen privat ein Thema?
Also ist einerseits privat auch für mich, dass ich entdeckt habe, dass es eine Leidenschaft ist, als Trainer zu arbeiten. Es wird uns aber auch ans Herz gelegt, hier im zweiten Studienjahr dann auch aktiv als Trainer zu arbeiten. Deshalb haben wir auch weniger Tage Uni, weniger Unterricht, damit wir eben dann auch in der Praxis die Sachen gleich anwenden können, die wir schon gelernt haben. Und viele meiner Hausarbeiten sind auch drauf angelegt, dass ich eben mit Spielern zusammenarbeite und gewisse Dinge ausprobieren kann. Jetzt eine Periodisierung vorzubereiten, zum Beispiel Trainingspläne zu schreiben, sowas.
Cool, cool. Und bist du dann in Lahti auch wirklich als Disc Golf Trainer aktiv? Ja, oder?
Ja, genau. Krass. Also es gibt einen Verein in Lahti. Da bin ich drauf zugegangen Anfang des Jahres, ohne jetzt zu große Erwartungen, einfach mal zu schauen, wie deren Programm aussieht für Juniorentraining. Weil eben, ich will eben auch Junioren trainieren. Ich will nicht mit irgendwelchen irgendwelchen Beginnern oder älteren Leuten oder so unbedingt arbeiten, wenn es jetzt hier darum geht, die Studieninhalte anzuwenden. Ich mache das auch gerne. Nur ich wollte gerne so ein bisschen ambitioniertere, jüngere Spieler trainieren. Da ist der Verein gleich auf mich zugekommen. Ja, hey, wir haben hier so ein paar ambitionierte Leute in unseren Reihen. So wenn du das fürs Studium eben auch machen willst, willst du ja bestimmt auch diese Leute haben. Da hat das alles super gepasst und wir haben da
Mega.
ganz schnell dann eine Regelung hingekriegt. Und jetzt habe ich 6 Spieler, 5 Jungs und ein Mädchen, die sind zwischen 15 und 18. Und die paar älteren Jungs, die dabei sind, die sind auch schon richtig, richtig gut. Also sie würden in Deutschland, was Junioren angeht, mal alles zerlegen. So, aber hier in Finnland sind sie dann halt auch nur einige von vielen. Und
Mittelfeld.
wenn ich dann irgendwie mal mitmache beim Training, habe ich echt Schwierigkeiten, mit denen mitzuhalten. Es ist schon
Krass.
sensationell, wie die hier drauf sind, die Finnen.
Und es wird wahrscheinlich nicht dran mangeln, solche Leute zu finden, weil es einfach so viele
Ja.
gibt. Also es war immer mein Eindruck, wenn ich auf den finnischen Parcouren war, war es eher so 50-50, 50-50 Kids und dann der Rest. Also egal wie ambitioniert, aber einfach so unglaublich viele. Das, wo man in Deutschland immer denkt, ah geil, schaut mal, da ist ein Flight, wo auch Kids dabei sind, ist dann einfach so, ja nee, da sind einfach jeder zweite Flight sind einfach 4 bis 8 Jugendliche, die irgendwie da sich über den Disc Golf Parcours treiben. Es ist einfach eine ganz andere Welt. Es ist völlig crazy.
Ja, das stimmt. Das ist super cool.
Kannst du mal so, muss jetzt gar nicht ins Detail gehen, aber mal so ganz grob skizzieren, wie so ein Training oder vielleicht sogar eher so ein Trainingsplan ausschaut, jetzt auch über mehrere Monate hinweg, auf was für Themen da so ein bisschen Fokus gelegt wird. Weil ich meine, das ist natürlich schon was interessant, wo, glaube ich, zumindest die eine oder andere Person, die hier zuhört, sich vielleicht ja auch ne, einen Tipp
So,
abschauen könnte.
Notizblöcke raus. Jetzt gibt's kostenfreien Trainingsplan.
Trainingsplan, das wäre natürlich jetzt zu detailliert, wenn ich da alles erklären würde. Ich kann aber mal die
Klar, nein, das war nur ein
Herangehensweise
Joke.
sagen. Klar, ja. Nur ich hab angefangen im Juli und bis Ende der Saison haben wir es gemacht. Ich habe auch einen Co-Trainer, quasi, um das nochmal zu erwähnen. Also wir haben 6 Spieler und 2 Trainer. Finnischen Co-Trainer, guten Freund von mir, der mein Mitbewohner war hier im Studentenwohnheim, der dann als Finne mir auch beim Übersetzen helfen kann, wenn die jüngeren beiden der Trainingsgruppe, die sprechen nicht ganz so gut Englisch, wenn die da mal Probleme haben, das irgendwie zu verstehen. Aber da haben wir im Juli angefangen, 2 Trainings pro Woche, weil es ist immer noch Einzelsport, man kann nicht nur in der Gruppe trainieren. Da war es dann immer so ein Training auf dem Kurs. Mit dann verschiedensten Regelanwendungen irgendwie und Veränderungen der Bahnen und so, je nachdem, was dann auf dem Plan stand. Und ein Training auf dem Feld. Gibt hier eine schöne Driving Range in Lahti, wo du ein Teepad hast und dann ungefähr 200 Meter Freiraum immer frisch gemäht und so ein paar Distance Marker. Da kann man dann auch gut trainieren, wenn man irgendwie noch ein paar Stangen oder Hütchen mitnimmt, ein paar Ziele aufbaut oder eben einfach nur an der Technik feilen. Solche Geschichten.
Cool.
Und dann haben wir Ende September, war die Saison dann mehr oder weniger vorbei, haben wir eine Pause eingelegt. Das war dann eine Zeit, wo ich mich mit den Spielern einzeln getroffen habe und so Zielgespräche mit denen geführt habe, wie es weitergehen soll. Und dann ging es ans so physische, ans körperliche Training. Wir haben die Spieler alle getestet. Mit den Tests, die finnischen und schwedischen Nationalmannschaften auch durchführen, um zu schauen, wo liegen die Stärken und Schwächen jetzt körperlich, was die Kraft angeht oder die Power, die Schnellkraft. Und dementsprechend haben wir dann Trainingspläne geschrieben für die Spieler und die führen sie jetzt aktuell aus, diese Gym-Pläne quasi. Und ab morgen beginnen die Hallentrainings. Wir haben so eine Fußballhalle, die wir nutzen können jede Woche. Da geht es dann ans Techniktraining. Cool.
Mega. Nutzt ihr jetzt gerade, also ich meine, klar, du hast gesagt, ihr habt diverse Tests gemacht, da wird dir mit Sicherheit dann auch Equipment und so weiter getestet, aber das ist jetzt wahrscheinlich gar nicht so Discgolf-spezifisch, sondern, ich meine, kein klassischer Laktattest, aber geht trotzdem wahrscheinlich so generelle Fitnesslevel abchecken. Aber was jetzt so Discgolf-Training anbelangt, auch so Techniktraining, nutzt ihr da inzwischen auch schon also so richtige Discgolf-Tools? Es gibt ja hier in Finnland auch die ein oder andere oder das eine oder andere Unternehmen, die dann auch diesen Chip für die Scheiben und so weiter haben. Nutzt ihr sowas dann auch inzwischen schon?
Mehr oder weniger, also wir warten auf unseren Chip, der ist bestellt, okay, der wird aber erst Mitte Dezember ausgeliefert und den nutzen wir dann natürlich vor allem um eben, das ist dann auch eher so eine Testfunktion, dass wir dann von Woche zu Woche sehen können, wie entwickelt sich die Rotation oder die Geschwindigkeit, die Jungs eben auf die Scheibe, die Jungs und das Mädchen auf die Scheibe bringen können, um dann eben auch den Fortschritt zu sehen oder vielleicht sagen zu können, welches Training jetzt effektiv war und welches nicht.
Klar.
Und die Tests, die ihr macht, du hast gerade schon gesagt, das sind die, wir haben, glaube ich, Anfang des Jahres, Domi, da schon mal drüber gesprochen, was in der schwedischen und finnischen Nationalmannschaft passiert. Das sind ja Standard-Tests zum einen und auf der anderen Seite schon sehr Discgolf-sportspezifische, selbstentwickelte Tests von, ich habe den Namen gerade nicht ein,
Jonas Merrell.
Jonas, genau.
Und Johan Slemann, dem Schwedischen.
Genau, und die dürft ihr verwenden? Oder die sind also offenbar?
Ich bin da eben auf die beiden zugegangen und habe sie gefragt, ob ich eben von ihnen diese Tests oder wissen darf, welche Tests die gemacht haben, damit ich genau die gleichen mit meinen Spielern machen kann. Idee dahinter natürlich, dass ich vielleicht dann auch die Daten der Nationalmannschaften verwenden kann, um eben zu sagen, hey, guckt mal, ihr seid jetzt hier und hier im Vergleich zu den Pros, daran müssen wir arbeiten, daran vielleicht jetzt erstmal nicht, das sieht schon gut aus. So, das war die Idee, die Daten habe ich jetzt leider noch nicht. Trotzdem ist es natürlich auch gut, die schon mal daran zu gewöhnen, welche Tests die vielleicht dann auf lange Sicht, auch wenn sie in die Nationalmannschaft wollen, machen werden.
Wie siehst du das so aus der, ich sag jetzt mal, professionellen Trainersicht, wie man mit Daten so sein eigenes Training gestalten kann? Ich selbst bin ein kompletter Laie, aber ich finde das mega interessant. Und wenn man sich mal irgendwelche Dokus oder sonst was zum Thema Fußball anschaut und da so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, was da alles betrieben wird, was da alles getrackt wird, was da entsprechend auch alles geändert werden und geboostet werden kann, das ist ja... Also absolut krass. Also das ist wirklich nur krass, was da so alles abgeht. Wie siehst du das aufs Disc Golf hinbezogen? Also wo sind wir da ungefähr gerade und was wird da alles noch passieren?
Ich denke, es steckt eher noch in den Kinderschuhen. Was jetzt hier in Finnland und Schweden passiert, das ist schon ziemlich stark, wie die das Ganze angehen und dann auch grafisch darstellen. Da gibt es in Schweden, der Johan macht ja auch das Stanceblend. Mhm. Wo dann die Bewegungen auch gelesen werden von AI, um eben die Technik auch als 3D-Modell darzustellen oder das Timing beim Putten und beim Wurf zu messen. Solche Geschichten. Da steckt es aber schon noch in den Kinderschuhen. Wir haben jetzt hier mal was getestet. Johan war bei Jonas zu Besuch Anfang September und die beiden waren dann auch hier in Heinola, haben eine Klinik gehalten. Und dann sind wir anschließend hier in Vieromaki in einen so einen Bereich gegangen, wo man werfen kann. Da haben wir diese EMG-Geschichte getestet, die Muskelaktivität, um zu verstehen, welche Muskeln aktivieren zuerst beim Rückhandwurf. Da haben sie dann mit Quoxa am Unterkörper gemacht, bei mir haben sie es am Oberkörper gemacht. Und das ist halt, im Disc Golf bisher ist es so ein Einmal-im-Jahr-Ding, dass man das irgendwie mal auf die Beine kriegt. Nur um so ein paar Daten zu gewinnen, in anderen Sportarten wird das wahrscheinlich regelmäßiger betrieben. Das ist so eine Sache, dass man solche Sachen vielleicht dann irgendwann im regelmäßigen Alltag im Training testen kann. Wie sieht jetzt wirklich die Bewegung aus, was so die kinetische Kette angeht? Und ansonsten auch viel mehr Sachen, während des Turniers passiert, ob man vielleicht irgendwann diese Chips auch auf den Scheiben hat, die im Turnier verwendet werden. Beim Fußball oder Eishockey oder so sieht man ja auch sofort die Schussgeschwindigkeit und sowas im Spiel. Im Disc Golf kann man vielleicht auch irgendwann bei den Pros im Bag überall die Scheiben chippen und dann genau tracken, so wie viel Geschwindigkeit war jetzt auf der Scheibe, wie viel Rotation. Ansonsten ja, die Tests, die ich jetzt gemacht habe, um wieder auf die Frage ein bisschen zurückzukommen, das hilft auch schon. Also es waren jetzt eher wirklich so Kraft-, Schnellkrafttests, verschiedene Übungen, so Medizinballwürfe, um die Rotationsschnellkraft anzuschauen. Auch ganz, ganz basic, so ein Squat-Krafttest, wie viel man auf der Kniebeuge schafft und verschiedenste Tests, was so die fundamentalen Bewegungen angeht, so Core-Stabilität und auch Mobilität von Schultern und vom Unterkörper, dies, das. So die
Okay.
Tests, die helfen dann wirklich, um die Trainings individuell zu gestalten. Es ist nicht wie irgendwie so ein Fußballteam, was dann ins Gym geht und jeder macht die gleichen Übungen, sondern die kriegen jeder ihren eigenen Plan und wer dann irgendwie Probleme hat mit der Schnellkraft, der arbeitet spezifisch auf die Schnellkraft. Und andere, die müssen vielleicht ein bisschen Muskelmasse aufbauen, weil sie dünn sind und irgendwie dann verletzungsgefährdet sind. Solche Geschichten.
Denkst du trotzdem, dass auch wenn du jetzt gerade schon sehr spezifisch auf die Einzelperson abzielst, glaubst du, man kann mit den Daten trotzdem einen Weg finden, ein Disc Golf-spezifisches Training zu entwickeln, weil man im Generellen weiß, wo vor allem Kraft und Schnellkraft und so gebraucht wird? Es gibt ja genau das auch fürs Fußball zum Beispiel. Jetzt gehen wir mal weg vom einzelnen Profispieler oder Profispielerin, sondern in die breite Masse und sagt, für den Sport empfiehlt man generell das. Denkst du, in so eine Richtung kann man daraus gehen oder ist es doch sehr persönlich? Weil auch, das ist der zweite Teil der Frage, ja, die einzelnen Stile und Techniken so extrem unterschiedlich sind und somit auch die Belastung hier unterschiedlich ist.
Ja, also ich denke, da muss man eine sehr gute Balance finden zwischen einmal den Sachen, die jetzt im Sport allgemein wichtig sind im Disc Golf. Da fehlt aber zurzeit einfach noch die Analyse des Sports, welche Muskeln jetzt wirklich 100% wichtig sind, welche Übungen die besten sind für Disc Golf. Ja, die Muskeln, da weiß man mittlerweile ungefähr, was da so alles eine Rolle spielt. Aber wie trainiert man die am besten für Disc Golf? Das ist, ja, nochmal, die Jungs hier in Schweden und Finnland, die Jungs und Mädels sind da sehr, sehr weit, was das angeht. Wie man da dann, wie man Disc Golf angehen sollte. Trotzdem ist es alles noch nicht wissenschaftlich bewiesen und das wird noch lange, lange dauern, bis es das ist. Aber trotzdem Individualisierung, wie du sagst, jeder hat seine eigenen Techniken und seine eigenen Probleme. Da versuche ich jetzt gerade mehr spezifisch drauf einzugehen als Trainer, weil ich eben einen Spieler habe zum Beispiel, der hat mit dem unteren Rücken zu kämpfen. Dann machen wir halt eben mehr was einfach den unteren Rücken stärkt. Ein anderer Spieler hat mit der Rotation Schwierigkeiten, dann machen wir eben viele Übungen, wo er Rotation verwenden muss. Solche Geschichten sind dann vielleicht erstmal wichtiger, als es hundertprozentig genau das zu machen, was irgendwie Disc Golf im Idealfall braucht. Oder ein Disc Golfer im Idealfall braucht.
Ja, schon sehr spannend, was da ja alles mit reinspielt und was es aber auch noch gar nicht so richtig wissenschaftlich gibt, wie du ja gerade auch gesagt hast. Ich glaube, Bene, als wir mit Alex Thiel, dem Physio, gesprochen
Genau,
haben, da haben wir
ja.
auch ganz viel über, was heißt vieler, wir haben da auch das Thema Wissenschaft angesprochen und ja auch gesagt, naja, also für Disc Golf gibt es halt einfach noch nicht viel. Und das ist ja auch das, was du jetzt gerade hier nochmal bestätigst, dass da noch ganz, ganz viel Arbeit geleistet werden muss, um da wirklich mal zu sagen, das ist wichtig und nicht nur, weil das jetzt irgendein Trainer sagt und der meint halt, dass es wichtig ist, sondern dass es einfach auch bewiesen ist mit Studien und so
Genau.
weiter und so fort. Was mich da so ein bisschen interessiert, hast du eine Ahnung, wie weit die USA, die ja so ein bisschen, kann man ja schon ein Stück weit als Vorreiter im Disc Golf ansehen, weil da einfach auch die meisten Profis und auch so größtenteils die besten Profis spielen. Hast du eine Ahnung, wie weit die beim Thema Training sind und auch so eine Trainingsstruktur zu schaffen.
Das kommt da, glaube ich, sehr auf die individuellen Profis an. Was jetzt vielleicht die Wissenschaft mal angeht, ich habe viele, viele Stories auf Instagram zum Beispiel gesehen von Profis, die dann mal dieses Motion Capture und vielleicht auch EMG, Muskelaktivität mal gemacht haben. Solche Geschichten sieht man mehr in den USA als hier in Europa, weil da natürlich mehr Leute sind. Da hat man vielleicht dann mal die Connections zu irgendeinem College oder einer Uni, wo eben die Möglichkeiten bestehen. Aber dass irgendwie mal eine Studie oder sowas bei rausgekommen ist, die dann veröffentlicht wird, die dann jeder einsehen kann, soweit ist es noch nicht. Und was Training angeht, hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit Jonas Mertler drüber, der bei den European Open auf den Disc Golf Strong-Typen Seth Munsey gestoßen ist. Ging da spezifisch ums Aufwärmen. Der ist zum Beispiel nach dem Aufwärmen, was Jonas mit Heidi Leine gemacht hat, ist jetzt zu ihm hingegangen und hat gesagt, ey, was macht ihr denn im Aufwärmen? Das ist ein volles Trainingsprogramm, was du da gemacht hast. Der hat gesagt, nee, die muss einfach bereit sein zu werfen. So. Und dann haben die sich darüber mal länger ausgetauscht. Die können tatsächlich in Amerika nicht ganz so hart trainieren, und das Aufwärmen nicht so knallhart gestalten in der Breite, weil einfach das Verletzungsrisiko dann zu hoch ist, dass man den untrainierten Spieler irgendwie ins Training schickt. Und sobald die sich verletzen, weil die ganze Healthcare-Situation und sowas eben in Amerika viel
Ah,
kritischer
krass,
ist,
ja.
können die das nicht so angehen wie wir in Europa. Wir in Europa können dann hier voll knallhart trainieren und wirklich richtige Profis aus den Spielern machen. Und wenn die sich dann mal verletzen, dann fängt das Gesundheitssystem die Leute hier dann auf und die werden versorgt. In Amerika ist das dann nicht ganz der Fall. Das war so ein Faktor. Ansonsten kommt es auch darauf an, wie so die Einstellung der Profis ist. Paul McBeth kennt man ja, ist seit Jahren auch dabei, so was körperliches Training angeht und hat sich da jetzt auch viele Profis zugezogen, die dann oder herangezogen, die dann ihm, was das körperliche Training angeht, helfen. Eagle McMahon ist, denke ich, auch ein Beispiel, der es in vielen Vlogs auch erzählt hat, wie er das so macht. Ich habe jetzt gesehen, Hayley King auf der FPO-Seite hat jetzt auch angefangen mit so Krafttraining, mit einem Trainer zu arbeiten. Corey Dalen hat wohl auch viel mit einem Trainer und
Der
mit
ist auch eine Maschine,
Sportpsychologen
bei
und
dem
so.
sieht man es
Ja,
auch.
zusammengearbeitet. Dann gibt es aber auch solche Jungs wie die lustige Prodigy-Clique, die ich sehr sympathisch finde, um das jetzt mal ins richtige Licht zu rücken. Aber so Gannon Burr, Isaac Robinson und so, die dann halt einfach, die zocken einfach.
Genau,
Die sind so
voll.
gut, weil sie die ganze Zeit zocken und weil sie Spaß an
Ja.
der Sache haben und nicht, weil sie jeden Tag im Gym sind.
Und weil sie auch ein bisschen ver also ich habe immer, oder ich habe ganz oft das Gefühl, so was man an Sternchen vor allem am Sport sieht, das sind einfach immer noch genau die, die halt krasses Talent dafür haben, die das genutzt haben und es umgesetzt haben, die da Spaß dran haben und die Möglichkeit hatten, das auch zu machen. Und so auf europäischer Seite gibt es natürlich auch, aber gerade wenn man so, es war schon früher so, fand ich, Finnland, Schweden, das sind halt die 7 Tage die Woche buckeln für den Discord-Sport, weil sie es so geil finden und da einfach richtig Bock drauf haben. Und das sind so ein bisschen unterschiedliche Herangehensweisen. Deswegen richtig spannend, dass du das auch quasi von der anderen Seite so quasi bestätigst oder sagst, da gibt es einen Trend in die eine oder andere Richtung. Was nicht heißt, es gibt es nicht auch in den USA oder es gibt hier die Jungs und Mädels, die einfach zocken und Spaß haben und krank gut sind auf unerklärliche Weise. Aber der Trend ist ein anderer, das finde ich ganz spannend.
Und um es nochmal klarzustellen, so das physische Training für Disc Golf finde ich sehr, sehr wichtig, wenn es darum geht, so um Verletzungsprävention, aber auch Leistungssteigerung. Wenn man fitter ist, dann muss man nicht mehr, fühlt sich leichter an zu werfen, man muss nicht mehr so dolle irgendwie dran rupfen an der Scheibe. Und am Ende der Runde ist es vielleicht noch einfacher, den Fokus zu finden für den Putt, wenn man nicht ganz so ausgelaugt ist. Trotzdem ist Disc Golf jetzt kein Sport, der primär auf den physischen Komponenten beruht, sondern da spielt dann die Psyche und die Technik eine viel größere Rolle. Und dementsprechend darf man dieses körperliche Training auch nicht überbewerten und sagen, nur weil du jetzt einen topfitten Athleten hast, wird der Weltmeister. Ne?
Das ist halt der
Klar.
Ovomaltine-Effekt. Du kannst es nicht
Ja.
besser, aber du kannst es länger.
Ja. Klar, so sieht's
Aber
aus.
ja, es ist total, weil, also ich kann ihm nur zustimmen, ich spreche da gerade auch mit meinem Physio im Aufbau darüber, weil ich auch wissen will, so was kann ich machen. Und der sagt auch, du wirst es nicht hören wollen, aber die Antwort ist total simpel. Du musst einfach fit sein. Fertig aus. Da gibt es auch keine Diskussion. Du brauchst nicht spezielles. Das ist immer hart. Der holt mich immer so richtig auf den Boden. So, ich gehe immer hin, habe so einen großen Plan. So, ja, ich würde gerne so das und das. Wie kann ich das? Dass man sagt, ja, du, ganz einfach. Back to the roots. So, mach einfach Krafttraining, setz dich aufs Fahrrad und fertig. Und wenn du das jetzt 3-4 Monate machst, dann ändert sich alles. So, dass du brauchst nicht eine Übung, die dir da hilft. Und genau. Ich mache diese Erfahrung jetzt gerade 2-mal die Woche. Immer komme ich mit einem coolen Plan an und sage, du, wir machen das schon. Du musst ein bisschen abwarten. Ja. Trainier einfach und die generelle Fitness wird es klären. Und der hat genau das Gleiche gesagt wie du. Am Ende wird es dir einfacher fallen, die ganzen Sachen zu machen und du musst nicht überlegen, hast du dann Rückenschmerzen oder was macht das Knie oder so, sondern wenn du fit bist, im besten Fall, und das ist jetzt in meinem Fall ein langer Weg dahin, aber wenn du es schaffst, fit zu sein, kannst du es besser. Das stimmt. Sehr interessant.
Das stimmt. Und all diese tollen Geschichten mit Testings und dann maßgeschneiderten Trainingsplan, das ist dann wirklich was für Leute, die Richtung Elite gehen wollen und Profi werden wollen. Wenn man Disc Golf als Hobby betreibt und selbst wenn man jetzt in Deutschland irgendwie bei der deutschen Meisterschaft teilnehmen will oder sowas, da braucht man keinen perfekten professionellen Trainingsplan. Da reicht eine gute Grundfitness und dann konzentriert man sich ansonsten aufs Spielen.
Ja, sehr guter Punkt. Hey, denkst du, trotzdem eine Frage habe ich zum Training noch. Denkst du, es ist unfair, dass es Länder gibt, die so eine krasse Möglichkeit haben und die das so extrem pushen im Vergleich zum Rest von Europa? Haben sie den unfairen Vorteil oder ist es eine Spielerei?
Ich weiß nicht. Also unfairen Vorteil würde ich es jetzt nicht nennen. Das liegt halt einfach daran, dass die Sportart hier viel populärer ist. Oder auch in Schweden oder in Estland zum Beispiel, dass Disc Golf einfach populärer ist. Und je größerer Prozentsatz der Bevölkerung die Sportart ausübt, desto mehr wird natürlich die Regierung oder die Kommunen stecken da natürlich mehr Geld rein. Wenn jetzt in Deutschland 3 Millionen Leute Disc Golf spielen würden, dann ja, sehe es, denke ich, auch anders aus. Und am Ende des Tages kann ja auch jeder wie ich einfach nach Finnland ziehen. Und dann ist der Vorteil weg.
Ja, ja, stimmt. Das ist der Tipp. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist der Tipp. Zieht einfach nach Finnland.
Nein, nee, aber ich finde, ist ja auch immer noch eine Einzelsportart irgendwie. Und wenn man sich in Deutschland richtig reinhängt, die richtigen Kontakte hat, kann man bestimmt auch ganz gute Trainingsmethoden finden.
Safe.
Auf jeden Fall. Und so gerne ich noch super lange über das Thema sprechen würde, weil ich da eigentlich auch immer noch Fragen hätte, aber das müssen wir uns gleich für wann anders aufbewahren. Es gibt ja auch noch so ein paar andere Themen, über die wir mit dir quatschen können. Jetzt haben wir ja viel über dein Studium, über deinen Job, über das Training, das du gibst, gesprochen, aber jetzt müssen wir mal so ein bisschen über dich, Joris Richter, den Disc Golfer, sprechen. Also zumindest sehe ich das so. Das dürfen wir nicht komplett unterschlagen.
Nur zu.
Wie sieht es denn gerade so aus, Joris, Disc Golf technisch? Hast du dieses Jahr was gerissen? Wie würdest du deine Saison in einem Satz beschreiben, wenn du könntest?
In einer Saison, in einem Wort die Saison zusammenzufassen? Nee,
ich gebe dir einen Satz. Einen Satz.
Einen Satz.
Aber muss ein kurzer sein.
Es lief anders als erwartet, aber ich habe die richtigen Schlüsse draus gezogen.
Ja, Mensch.
Sehr gut.
Das ist doch was.
Ja.
Ich meine, wie man das natürlich in guter Paartherapie Manier macht, bereitet man sich natürlich hier auf den heutigen Gast in der Gruppensitzung so ein bisschen vor. Und da konnte ich es auch nicht lassen, so ein bisschen in die letzten Ergebnisse reinzugucken und was da so alles passiert ist.
Aua.
Aua. Du seufzt auch schon so ein bisschen. Keine Sorge, ich will gar nicht zu tief rein. Aber,
aber ein bisschen.
Nimm uns mal so ein bisschen.
Kann ja jeder selbst finden.
Genau. Kann jeder selbst finden, ist alles öffentlich zugänglich, aber nimm uns mal so ein bisschen mit. Du bist ja so, wann war es? Ich glaube 2021, hast du ja auch so in Richtung Open geschielt. Du bist deutscher Juniorenmeister geworden, das war ja, glaube ich, 2020. Und dann 21, ja, war so, wenn man nicht schon 20 als Durchbruchssaison sehen will, dann ja spätestens 21 so ein bisschen die Durchbruchssaison, wenn man das so sagen darf. Wie ging es denn dann so ein bisschen auch weiter für dich? Das ist ja schon auch, finde ich, immer so eine sehr, sehr wichtige Zeit. Also gerade wenn du schon lange Junioren gespielt hast und dann in die Open wechselst, da habe ich schon, und ich bin auch schon eine Weile dabei, einige Karrieren gehen und kommen sehen. Wie würdest du das auf dich so ein bisschen beschreiben? Wie sind dir die ersten Turniere beim Wechsel Junioren zu Open so vorgekommen?
Ja, also ich kann es noch mal so ein bisschen zusammenfassen, wie es jetzt so aus meinen Erinnerungen raussprießt. Also 2020 habe ich tatsächlich nur ein einziges Turnier gespielt. Das war die DM in Salzgitter und bin da dann deutscher Juniorenmeister geworden, ganz knapp. Und das war es auch für das ganze Jahr. War Corona, ja.
Gut,
und,
Covid, klar.
Ja, ja, dann 2021 bin ich zu den Open gewechselt. Ich muss mal überlegen, da bin ich 18 gewesen. Ich glaube, ich hätte noch Junioren spielen können. Ich glaube, ich bin 18 geworden das Jahr, also ich glaube, ich hätte Junioren spielen dürfen. Habe mich aber entschieden, Open zu spielen. Mein erstes Turnier waren die Berlin Open. Und da bin ich dann irgendwie, ja, Zweiter geworden. Habe, glaube ich, euch beide hinter mir gelassen, wenn ich mich richtig erinnere.
Weit.
Und dann war es hinter dir gelassen. Dann war es so ein Paukenschlag, so plötzlich, bin ich bei den Open und irgendwie läuft's ganz gut. Hab dann ein paar Wochen später in Rüsselsheim das Turnier gewonnen und später das Jahr meinen Titel bei der Deutschen Meisterschaft im Juniorenbereich verteidigt, wo ich für angemeldet war bei den Junioren. Hätte ich nach den Turnieren in Rüsselsheim, Berlin und so entscheiden können, dann wäre ich sicherlich auch zu den Open gegangen. Bin da, glaube ich, auch in den Top 10, Top 5 oder so gewesen. Da ging es dann plötzlich steil nach oben. Und 2022 hatte ich dann die Hoffnung, dass es eben noch besser wird. Bin gut reingestartet, habe in Neuss das Turnier gewonnen, direkt zu Beginn des Jahres, B-Turnier. Dann ging es aber so ein bisschen bergab, glaube ich, sogar noch in Deutschland. Und dann bin ich das erste Mal nach Finnland zu den Tyyni Open und bin dann mit einem damals viel zu hohen Rating, über 1000, plötzlich auf dem Feature Flight gelandet und war dann mittendrin in Pressekonferenzen und Live-Übertragungen und hat mich dann die Realität eingeholt und dann wurde mir auch mal gezeigt, ey, in Finnland bist du weit weg von 1000er Rating, da gibt's noch ganz, ganz viele andere Kandidaten. Bin dann weiter zu den European Open, zwei Wochen später zu meinem ersten Major. Und da habe ich mich dann verletzt. Lief eigentlich gut. Ich war über der Cutlinie nach der ersten Runde und habe dann eine Rückenverletzung. Rücken überstresst vom Werfen. Eigentlich dachte ich, keine schlimme Geschichte. Konnte auch eine Woche später schon wieder werfen. Aber das hat sich dann ganz schön gezogen. Und immer wieder wurde's schlimmer. Habe dann das restliche Jahr nur noch zwei kleine Turniere in Finnland gespielt. Und auch Anfang dieser Saison hatte ich immer noch mit dem Rücken zu kämpfen. Rede ich jetzt zu viel? Irgendwas reinwerfen? Domi, spuck doch mal die Zahlen aus oder die Turniere, die ich dieses Jahr gespielt habe.
Also was mir natürlich dieses Jahr in den Kopf kommt, war die Europameisterschaft. Da hast du ja mitgespielt. Und ich hatte auch im Kopf, dass du dann in Heino, es war Prodigy Pro Tour oder so, das war Ende des Jahres. Da hattest du auch, also du hast eigentlich sehr ordentlich gespielt, weil du zwei Runden deutlich über dein Rating gespielt hast. Die eine Runde, glaube ich, nur knapp drunter. Also es hört sich jetzt hart an, aber du bist nur in Anführungszeichen 42. geworden, obwohl du eigentlich richtig gutes Disc Golf gespielt hast. Und dann, glaube ich, auch erst in dieser letzten Runde dann nochmal nach hinten gerutscht bist, weil davor warst du, glaube ich, irgendwo in den Top 20 mindestens unterwegs. Und das ist ja schon echt sehr, sehr gut. Deshalb sah das jetzt so aus der Perspektive hier aus, als ob so das Ende des Jahres eigentlich noch echt ganz, ganz gut war. Und du hast, ich meine, wir haben ja auch das ein oder andere Mal dann gesprochen, aufgrund von anderen Themen zwischendrin, hast du ja eigentlich auch einen ganz guten Eindruck gemacht und hast dir auch echt krass viel auch selbst trainiert, nicht nur Training gegeben, sondern selbst viel trainiert. Und da kann man jetzt so aus der Ferne sagen, das sieht man da auch, dass du da echt viel gemacht hast, wenn auch erste Teil vom Jahr nicht ganz so einfach war, aber das war sicherlich auch noch so ein bisschen verletzungsbedingt einfach geschuldet.
Ja, genau. Also der Beginn der Saison war ziemlich hart, so verletzungstechnisch. Ich habe auch kurz vor der Saison überlegt, einfach alle Turniere abzusagen, weil ich ziemlich frustriert war und jedes Mal, wenn ich dann hier trainieren gegangen bin, wieder Schmerzen hatte und mir gedacht habe, ey, ich will vielleicht einfach gar nicht. Dann habe ich mir aber gesagt, ey, irgendwie beißt du dich durch und die Erlebnisse, die du unterwegs dann machst, die Erfahrungen, die du sammelst, das ist unbezahlbar und ich bin auch jetzt nachträglich darüber dankbar, dass ich nicht abgesagt habe. Bei sowas wie Estonian Open, Konopiste Open habe ich gespielt. Mhm. Wobei es bei den ersten paar Turnieren dieses Jahr echt nicht lief. Also ich war, ich hatte auch echt Motivationsprobleme dann während der Turniere. So, was dann völlig absurd ist. Also die meisten, die hier zuhören werden, denken sich dann, ey, der spielt bei einer European Pro Tour Estonian Open mit, da ist Paul McBeth dabei zum Beispiel und der hat gar keinen Bock, bei der Runde an den Start zu gehen. So ging es mir aber dann tatsächlich manchmal. Ich denke, Domi und Bene, ihr habt da auch eure Erfahrung mit.
Wir nicken einfach beide gerade. Kennen wir gut. haben wir auch hinter uns. Ist unverständlich, aber ja, voll. Ja. Ich fühle dich so unglaublich, wirklich.
Ja, bin dann aber durch die Verletzungsgeschichte im Rücken in Kontakt gekommen mit eben besagtem Jonas Merella, der mir dann einfach gesagt hat, ey, ich wollte eh schon mal immer mit dem quatschen, weil er ist auch Trainer und das ist das, was ich machen will und worauf ich hinarbeite in meinem Studium. Und der hat mir dann eben mit meinem Rücken geholfen. Der hat meinen Rücken dann quasi therapiert und dadurch sind wir dann auch in Kontakt geblieben, als es alle anderen Trainingsmaßnahmen angeht. Und mit dem habe ich mich dann auch hingesetzt nach den Konopiste Open, wo ich immer noch Rückenprobleme hatte, als ich wieder in Finnland war. Da haben wir einen 4 Wochen Trainingsplan ausgearbeitet, wie ich meinen Rücken und meinen Körper und alles andere, mein Spiel fit kriege für die EM. Ja, und dann habe ich die 4 Wochen halt wirklich knallhart trainiert, wie ein Profi. Seinen Trainingsplan, den er mir gegeben hat, dann ausgeübt. Das waren dann über 10 Trainings die Woche. Krass. War echt viel dabei, aber ich hatte Semesterferien, dementsprechend war die Zeit da, dass ich dann auch eben 2 Trainings am Tag machen konnte. Dann war zwischendrin die finnische Meisterschaft hier, wo ich dann nur als Trainer gearbeitet habe, aber eben in Lahti, wo ich das Ganze auch mal live verfolgen konnte, wie so eine finnische Meisterschaft abgeht, wo dann auch Live-Übertragung im finnischen Fernsehen zum Beispiel ist und sowas und eben einer meiner Spieler sich qualifiziert hat und ich dann das Aufwärmen und Caddy gemacht habe bei dem Spieler. War eine tolle Erfahrung und ist der Jonas Merala eben hier in meine Wohnung gekommen, hat hier übernachtet für die Zeit. Cool. Da haben wir uns nochmal ausgetauscht und dann ging es in die letzten 2 Wochen Vorbereitung für die EM. Bin dann zur EM und dann bin ich einen Tag vor der ersten Runde abends gerade noch so mit dem E-Scooter rechtzeitig zur Eröffnungsfeier gekommen. Und da habe ich mir dann, wie ich dachte, eine Erkältung eingeholt, als es mir nächsten Tag nicht so gut ging während der ersten Runde. Long story short, es war wahrscheinlich Covid, weil ich habe jetzt noch mit Langzeitfolgen davon zu kämpfen. Aber bei der EM ging es mir dann körperlich nicht so gut. War ich dann auch ein bisschen unglücklich drüber. Ich will nicht alles darauf schieben. Ich hätte sicherlich keine Top-20-Platzierung geholt. Aber ich denke, den Cut hätte ich vielleicht geschafft, wenn es mir körperlich ein bisschen besser ging. Das war dann ein bisschen frustrierend.
Klar.
Aber ich habe mich nochmal aufgerafft, wie Domi gesagt hat, für die Pro Tour in Heinola war nach den ersten 2 Runden in den Top 20, was echt Wahnsinn ist, muss ich sagen. Da war ich ziemlich stolz auf, was hier in Finnland. Diese finnischen Pro Tour Turniere sind meiner Meinung nach auch nochmal schwerer besetzt als so eine Euro-Pro-Tour oder Euro-Tour, weil eben all diese Finnen, die alle richtig geil zocken können und wo sicherlich 50 davon auch geil zocken werden an dem Wochenende, dabei sind. Bin dann 3. Runde nochmal ein bisschen abgerutscht, aber war nicht schlimm.
War nicht schlimm. Okay, das ist ein gutes Fazit. Das hört sich natürlich nach einem großen, ja, wie soll ich sagen, auf und ab an. Ich glaube, so darf man das auch sagen, was aber jetzt im Disc Golf Sport wahrscheinlich auch gar nicht so abwegig ist. Ich meine, kennt wahrscheinlich jeder, dass es halt auch nicht immer so gut laufen kann, aber die Tendenz geht ja nach oben und das ist ja das Wichtige. Und jetzt ist natürlich die Frage auf dem Tisch, was kommt als nächstes? Also so ein bisschen, nimm uns mal mit, wie sieht jetzt dein Winterfahrplan aus und was steht da nächstes Jahr auch Disc Golf technisch für dich auf dem Plan?
Ja, also ich habe mir tatsächlich, das meine ich mit den Schlüssen, die ich aus der Saison gezogen habe, habe ich am Ende der Saison so festgestellt, gerade wie es mir so geht, diese ganze Zeit, die ich investiert habe im Sommer zum Beispiel als Vorbereitung auf die EM, all diese Energie und Kraft, die ich da reingesteckt habe, das ist ja am Ende nur für mich. Das ist irgendwie so ein bisschen egoistisch. Obwohl ich es überhaupt nicht schlimm finde, so wenn andere Leute das machen oder auch bei mir selbst. Ich war jahrelang wirklich sehr ambitioniert. Aber habe so für mich festgestellt, wenn ich all diese Energie reinstecke in das Coaching für andere und eben vielen anderen Leuten weiterhelfen kann, dann ist das vielleicht für mich noch besser. Und deshalb werde ich nächstes Jahr wahrscheinlich ein bisschen kürzer treten, was mich selbst als Spieler angeht, mich aufs Studium und auf die Trainerbeschäftigung zu fokussieren. Aber gleichzeitig werde ich auch ein bisschen weiterhin werfen und mich körperlich fit halten, um dann durchaus vielleicht auch nach Ende des Studiums wieder mehr anzugreifen, was meine eigene Disc Golf Karriere angeht. Und ohne jetzt viel zu spoilern, vielleicht steht nächstes Jahr dann doch auch ein größeres Event für mich an, wo ich dann dran teilnehmen werde.
Das hört sich natürlich ganz gut an.
Sehr, ja, sehr schön. Und auch mal die Trainingskits lang zu machen. Also das ist schon ja, nicht genau, zu unterschätzen, genau. Weil ich glaube, das ist für beide Seiten wichtig. Auch wenn sie extrem gut sind, mal gezeigt zu kriegen, so, und jetzt zeige ich dir mal ganz kurz wieder, wo hier der Frosch Locken hat. Und auf der anderen Seite, auch für dich selber, so ja, on top deines Games zu bleiben und so gut es geht, da einfach mitzumachen, sage ich jetzt mal. Und nicht zu vergessen, wie es ist. Ich merke das, also ich das nicht zu vergleichen, aber als ich jetzt 7 Monate nicht gespielt habe, wurde ich in der ersten Runde, die ich gespielt habe, was gefragt. Und ich kann die Antwort geben, aber es ist mir so schwer gefallen, weil ich einfach selber gar nicht mehr genau wusste, wie es geht. Ja. Und es war so, ja, warte, Moment, ich muss es mal kurz für mich selber machen. So. Und ich finde, es ist super wichtig, da einfach oben dabei zu sein.
Genau.
Und, ja, da einfach mitzuhalten, wenn es um die Trainerbeschäftigung geht. Und trotzdem wollte ich dir noch sagen, ich finde, das ist einen guten Entschluss, glaube ich, diesen Fokus zu setzen. Das finde ich ziemlich clever, in die Richtung mal dich auch auszuprobieren, weil das andere hast du ja vorher schon gemacht, wie du es genau gesagt hast. Und ich finde, es ist, eigentlich macht das die Entscheidung noch viel besser, zu sagen, so, ich probiere jetzt noch mal was Neues aus und du weißt ja, dass du zurück kannst. Finde ich sehr gut und auch müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen, weil das natürlich auch nochmal krass spannend ist. So nach so einem Peak-Jahr, was jetzt die Veranstaltungen anging dieses Jahr, nochmal einen Schritt zurückzugehen, ein bisschen für sich zu sein, ist schon auch geil. Sehr, sehr, sehr spannend, Alter, wirklich. Kann ich nicht anders sagen.
Ja, vor allem glaube ich auch, du hast es ja so ein bisschen angedeutet und hast es das ein oder andere Mal auch off Mike ja gesagt, so, hey, das mit dem Disc Golf nervt dich gerade so ein bisschen und dir fehlt die Motivation und du hast keinen Bock, was Ben und ich, glaube ich, mehr als nur nachvollziehen können, also daher no shame, aber dann natürlich auch genau nach so einer Zeit dann mal zu sagen, hey, Fokus woanders ist halt wirklich auch genau richtig und wer weiß, vielleicht, wie soll ich sagen, staut sich ja dann da auch so ein bisschen was an, was du dann danach in positive Kraft ummünzen kannst. Also das kann ja auch einen sehr, sehr positiven Effekt haben. Und ich glaube, ich kann es natürlich nicht sagen, ich habe die Erfahrung nicht, aber ich kann mir natürlich sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, wo du dann Fokus auf ein Training legst, dass du da selbst extrem viel rausziehen kannst und selbst für dich einfach ganz, ganz viel lernen kannst. Und das dann hier und da so ein bisschen umzusetzen, wer weiß, ich bin gespannt auf das Jahr 2025.
Ja. Ja, ich auch. Ja.
Sehr gut. Pass auf, jetzt ist natürlich noch ein ganz großes Thema eigentlich auf dem Tisch. Aber ich bin mir selbst nicht sicher, ob du da Lust hast, drüber zu sprechen. Das ich ist natürlich das Lust, Thema Disc Golf Finnland versus Disc Golf Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob wir da heute drüber sprechen sollen. Du hast sicherlich auch schon zig Male darüber gesprochen, was da so für Unterschiede sind und was denn am krassesten ist und sonst was. Viele von uns können sich wahrscheinlich auch schon denken, was du sagst. Deshalb hau vielleicht mal irgendwas raus, was jetzt nicht so die klassische Antwort darauf ist. Aber was unterscheidet so ein Stück weit Disc Golf Finnland und Deutschland?
Klar, die ganzen offensichtlichen Sachen. Eine Sache vielleicht, in Finnland, wenn du an einen Kurs kommst, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du einen Aufwärmkorb hast. So. Egal wie klein oder groß der Kurs ist. Das ist so eine Sache, die ich sehr, sehr spannend finde oder sehr schön finde. Ja, ansonsten die Community, es ist einfach anders. Also ich bin das erste kleinere Turnier, was ich hier gespielt habe, letztes Jahr, das war ein Heinola Open C-Turnier. Das war ein Tagesturnier, war aber war ein C-Turnier, PDGA. Gab aber Preisgeld, mehrere hundert Euro, die ausgeschüttet wurden. Und es gab ein kurzes Players-Meeting vor der Runde, dann Mittagspause, Catering oder sowas gab es nicht. Verpflegt sich dann halt jeder selber und nach der Runde fährt jeder nach Hause. Keine Siegerehrung oder so. Die Sieger,
Stimmt.
die kriegen dann ihr Geld zugeschickt und so. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal so, ja, da fehlt der Turniercharakter oder so. Als Deutscher, wo dann auch bei jedem C-Turnier nochmal eine schöne Siegerehrung und Rede und sowas ansteht, überlegt man sich dann vielleicht erstmal, was soll das oder wie ist das? Aber das ist halt dann hier in Finnland ist das Kreisliga. Und in Deutschland nach dem Kreisligaspiel gehst du auch nicht ans Mikrofon und erzählst, wie war die Leistung heute, dann gehst du auch nicht irgendwie noch ewig lang deinen Sieg feiern und gehst noch in die Fankurve oder sowas. Vielleicht mancherorts sicherlich, aber es ist halt, ja, es ist halt einfach anders. Es ist Amateursport. Richtig. Und nicht so ein kleiner Kreis, so eine kleine Community, sondern es ist Breitensport, wo dann auf der Amateurebene einfach andere Standards gesetzt sind.
Ist, glaube ich, ein guter und sehr, sehr wichtiger Punkt, weil das stimmt schon. Ich habe einige Leute schon, ja, wie soll ich sagen, erwischt, die auch genau das erzählt haben und das so total negativ ausgelegt haben und so, oh, ist ja voll ätzend, da in Finnland Turniere zu spielen und sonst was, weil es ist so reserviert alles und so weit voneinander entfernt und bla. Aber klar, aus der Perspektive, naja, es ist halt Amateursport und
Ja,
gehst
genau.
halt dahin und ne, es ist ja, wenn du jetzt, ich sag jetzt mal, einen 10 Kilometer Stadtlauf machst, ist es ja genauso, ne? Also da hat die Siegerehrung auch 0,0 Relevanz.
Ja, so
Also
sieht's aus. Ja.
da siehst du dein Ergebnis irgendwo und bekommst vielleicht sogar noch eine SMS auf dein Handy oder sonst was, aber ansonsten kriegst du da nicht viel mit. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel. Das kann man hier gar nicht laut genug sagen. Das ist, muss ich mir selbst merken.
Gibt auch hier viele von Natural Born Disc Golfer, NBDG, organisiert so One-Round-Turniere. Da ist es auch so, du fährst dann zu dem Turnier und das ist total entspannt. Du gehst dann einfach an den Start, 20 Minuten vor Tee Time bist du da, sagst dir, oh, ich bin hier. So, dann ist es Golfstart meistens sogar und suchst dir deinen Startzeit selbst aus, kannst mit deinen Kumpels spielen. Letztens habe ich hier eins gespielt mit Tom Wendt, mal waren wir dann in einem Flight.
Nice.
So, ganz entspannt. Spielst dann halt deine Runde, hast Spaß und ist aber gleichzeitig ein PGA-Turnier und dann gibt es noch ein bisschen Preisgeld. Nach der Runde bestätigst du die Scores auf Metrics, musst irgendwie nicht noch irgendwo hinlaufen, noch eine Papier-Scorecard abgeben oder so. Nichts, sondern dann setzt du dich ins Auto und kannst du abends mal reinschauen, wenn alle Runden gespielt sind. So, ja, wo bin ich denn ge gelandet? Vielleicht gibt es da noch eine nette E-Mail, hier ist dein Preisgeld oder deine Giftcard oder was auch immer. So, und das war's. Und dann ist es halt einfach so eine entspannte Runde. Du hast diesen Turniercharakter. Aber es ist jetzt nicht so aufgesetzt. Ich bin jetzt von morgens bis abends hier und opfere jetzt meinen ganzen Tag, sondern es ist halt einfach eine Freizeitbeschäftigung.
Ja. Es ist nur Disc Golf.
Es ist nur Disc Golf, ja. Nicht mehr als das, genau.
Wirklich ein Satz, der mir von Seppo so oft um die Ohren gehauen worden ist. It's just Disc Golf. Und es ist wirklich, es ist so wahr. Es gibt Situationen, wo es nicht nur Disc Golf ist. Aber da drüben gibt es Situationen, da ist es einfach nur Disc Golf. So wie es bei uns einfach nur Kicken auf dem Bolzplatz ist. Und ja, sehr, sehr schön, das von dir gerade zu hören, weil es macht so viel Sinn. Es macht so krass viel Sinn, einfach nur. Wie ist es, jetzt gar nicht, mir geht es überhaupt nicht um Deutschland gegen versus Finnland Disc Golf. Was mich interessiert eigentlich viel mehr ist, wie kommst du mit den Finnen zurecht? Weil auch hier, wir haben es schon mal vor, ich glaube, einem Jahr so ein bisschen unsere Erfahrungen erzählt. Wie war es für dich, in dem Land anzukommen und so ein bisschen Fuß zu fassen? Und wie erlebst du wir haben gerade gehört, es fehlt so ein bisschen dieser Spirit auf den C-Turnieren auf Kreisliga-Niveau. Aber wie ist es so für dich, so grundsätzlich mit den Finnen und Finninnen Kontakt zu haben?
Es ist, man kennt ja dieses Stereotyp, dass die Finnen sehr ruhig sind und sehr introvertiert. Und dass man da nicht viel Gesprächspunkte so auf Anhieb findet. Gleichzeitig wird dann aber auch gesagt, wenn man dieses Eis mal durchbricht, dann hat man einen Freund fürs Leben quasi. Ja. Und in vielen Fällen stimmt das schon. Also klar gibt es hier dann auch extrovertierte Leute und die einen dann ansprechen oder so. Aber es ist schon, es geht alles ein bisschen gemächlicher zu. Man muss selbst so ein bisschen das Gespräch starten. Aber es ist dann sehr angenehm. Es sind sehr angenehme Leute, wenn man dann dieses Eis gebrochen hat. Wirklich, wirklich nette Leute. Die meisten sprechen gutes Englisch. Gibt dann auch aber manche Fälle, die sprechen dann gar nicht. Und dann ist es für mich natürlich gleich mal vorbei. Ja. Ansonsten so auf dem Discgolf-Kurs kann ich das vielleicht jetzt gar nicht so gut beurteilen, weil wenn dann mal wer hört, so, yo, das da drüben, das spricht sich dann natürlich auch rum, das da drüben ist ein Typ aus Deutschland, der hat mal dies und das ganz gut gespielt oder hatte mal ein ganz gutes Rating und der ist hier nach Finnland gezogen, zu uns quasi, weil dann, klar, im Discord ist es ein bisschen anders, aber trotzdem ist es so, Finnland, kleine Nationen, die halten zusammen und dann Deutschland, große Nationen, so, das ist dann erstmal so ein bisschen Wow-Faktor, kommen alle an, auch so. Bei den Turnieren habe ich es auch gemerkt, bei diesen kleineren Turnieren, da wenn ich dann mal so eine Tee Time gewählt habe bei so einem One-Round-Turnier, da stehen dann doch mal 10, 15 Leute, kommen dann vom Aufwärmfeld mal kurz mit, um zu gucken, so, ja, wie wirft er denn? So, auch wenn mein Rating jetzt irgendwo in den 69ern oder so ist. So, das ist dann einfacher, die sprechen mich dann an und so und wollen dann das Gespräch suchen. Ja, Aber es sind nette Menschen, alles in allem.
Voll. Ich muss da kurz reinkritschen, weil kann man sagen, dass du dann da schon auch so ein Stück weit Fame bist? Also dich kennt man schon in Discord-Finnland? Jetzt nicht im Sinne von, du bist jetzt, keine Ahnung, Veino Mäkelä oder sowas. Nee, das meine ich jetzt nicht, aber du sagst ja selbst, also man kennt dich und es spricht sich schon rum. Also man kennt dich schon als den Deutschen da, den Joris, und der ist schon was und der kann schon was.
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass mir 10.000 Leute auf Instagram folgen und alle super interessiert sind. Aber es hat sich schon rumgesprochen, so was die Leute mir berichten. Zum Beispiel jetzt ist hier diesen Sommer ein Student dazugekommen, da hatte ich eine ganz nette Geschichte. Der ist dann Mitbewohner geworden von einem meiner Kommilitonen aus dem englischsprachigen Programm im Studentenwohnheim hier. Da hat mich dann mein Kommilitone mal vorgestellt. Der ist dann wirklich so abgegangen. Ah, ich kenne dich doch, du bist Joris Richter, du bist der Discgolfer und so. Der hat mir das dann alles so, er war zu dem Zeitpunkt ein bisschen betrunken, muss ich sagen. Aber er hat mir das später so mal ein bisschen berichtet, weil er bei den Tüni, damals, wo ich auf die Feature-Card gekommen bin, hat er mitgespielt im Amateurbereich und er meinte, es hat sich schon rumgesprochen, so, da kommt ein Typ aus Deutschland mit einem 1000 noch was Rating, so hier nach Finnland und der kommt, um zu bleiben, der studiert jetzt hier. So, dann so ein bisschen hat es die Runde gemacht.
Okay, krass.
Aber Fame bin ich definitiv nicht. Auf der Straße hat mich noch keiner angesprochen.
Ja, also, ne, glaub, du weißt, wie ich es gemeint habe, aber es geht auch in die Richtung, in die ich es mir so ein bisschen vorgestellt habe. Weil ja, so eine Discgolf-Community, die dratschen halt, egal ob es jetzt, keine Ahnung, Finnen, Deutsche, Schweden, USA oder sonst wer sind. Also da wird halt schon auch getratscht und man weiß, was da so abgeht.
Und es ist was Besonderes. Also das muss man wir haben es eingangs schon gesagt, also es ist ja wirklich was Besonderes und du bist wahrscheinlich der Erste, würde ich jetzt mal behaupten, in der Richtung, der das macht. Und es ist schon cool, einfach auch für die finnische Seite das zu erleben, dass halt, dass man sich dafür entscheidet, weil ich glaube, was sie eigentlich kennen, ist, dass die Leute weggehen.
Genau.
Und so, dass Leute mal kurz, wenn es Sommer ist, da hinkommen, wo es einfach ist, in Finnland zu sein. Auch ein Gespräch, das ich relativ häufig geführt habe, weil ich war halt in einem Monat zweimal da, so. Und dann bin ich wieder gefahren. Und du hast diese Gespräche, wenn du miteinander jetzt nicht nur Discgolf spielst und du will, also ich wollte immer wissen, wie es für die Leute dort ist und wie, ob sie nicht weg wollen, zum Beispiel. Das war überhaupt kein Thema. Für die ist es ja einfach super normal. Und ich glaube, dass das krass honoriert wird, wenn Leute überhaupt von außen kommen, sich in die Community einbringen oder in das, was sie gerne machen. Und wenn sie dann auch noch bleiben und es auf sich nehmen, was richtig hart ist in Finnland, ohne Zweifel, weil du hast es ganz am Anfang gesagt, dieses Thema psychische Belastung ist kein, also das ist voll krass wichtig und ernst zu nehmen. Und ich habe selber einen guten Freund, der da krass drunter leidet in Finnland, dass es einfach so ist, aber der ist draufgewachsen, kommst nicht weg. Also es ist einfach so. Ja. Und ja, deswegen, also ich find's total gerechtfertigt, dass man es weiß. Und ich finde auch immer noch nach wie vor, das ist ein krasser Move. Also muss ich auch noch mal sagen, jetzt. Danke. Und auch, glaube ich, kann man sich schon was abschauen daran. Und auch, ich glaube, es ist ultra geil, diese Erfahrung zu machen. So.
Ja, mega.
Einfach
mega.
Das mitzunehmen.
Auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass du da nicht die letzte Person sein wirst. Also da werden mit Sicherheit irgendwann mal die ersten E-Mails eintreffen nach dem Motto, du Joris, wo bist du da genau?
Ich suche eine Wohnung.
Ich will das auch machen. Also nee, Spaß beiseite, wenn man da überlegt, was in so Erasmus-Programmen alles abgeht oder Stipendien und sonst was. Also wenn Disc Golf hier in Deutschland auch noch ein bisschen größer wird und das wird passieren, dann ja, werden da, glaube ich, noch einige Leute folgen und nicht nur aus Deutschland, sondern natürlich auch aus anderen Ländern. Wer weiß, vielleicht haben da irgendwann auch die ersten Leute aus den USA Lust, rüberzugehen, wenn sie mitbekommen, hey, da wird richtig strukturiert trainiert und nicht nur die, die viel Kohle haben und eh schon einen fetten Sponsoring-Vertrag, können sich einen Trainer leisten, sondern du musst einfach nur Talent haben und dann übernimmt es, keine Ahnung, der Verein oder sonst wer. Ja. Das ist natürlich dann auch für die USA interessant. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, schon auch ganz, ganz klar. Aber sehr, sehr spannend. Also, wenn ich die Zeit zurückdrehen würde, wer weiß, vielleicht hätte ich das vielleicht doch auch mal machen sollen.
Bist ja noch jung genug, jetzt hast du bist noch angestellt in Finnland, mehr oder weniger, dann
du gehörst sind eigentlich auch schon
alle
dazu.
Türen offen, oder?
Ja, müsste mal einen Antrag auf vor Ort ins Büro gehen stellen für so 2 Jahre genau. Am Stück oder sowas.
Ja. Kein Homeoffice mehr, sondern jetzt geht's nach Finnland.
Richtig, richtig. Ja, sehr schön. Sag mal, Bene, hast du gerade noch so ein paar größere Themen, größere Fragen?
Nichts, was wir nicht schon besprochen haben. Doch, ich habe eine Frage. Du hast vorhin gesagt, was der Unterschied ist so zwischen Finnland und Deutschland. Sagen wir, du kommst zurück nach Deutschland, irgendwann mal, völlig egal. Was würdest du mitnehmen und versuchen hier zu etablieren, was du jetzt so kennengelernt hast? Gibt es da irgendwas, was dir da direkt einfällt?
Also ich würde.
Darfst du auch was wünschen?
Wünschen würde ich mir so ein bisschen die Struktur jetzt, die ich auch versuche hier in Lahti zu schaffen mit dem Verein, dass eben Training angeboten wird in den Vereinen, wo es nicht nur so ist, einer stellt sich hin, der ein bisschen mehr Erfahrung hat und oder irgendwie schon lange dabei ist und dann sagt, ja, wir stellen jetzt hier alle aufs Feld und machen mal Rückhand Training, nehmt euch eine Scheibe, 3 Schritte und so sieht das aus. Sondern dass halt wirklich, wirklich gezielt darauf gearbeitet wird, die einzelnen Spieler zu entwickeln. Das wäre super cool, aber ich verstehe natürlich auch, dass in Deutschland der Sport nicht weit genug ist. Und die Leute, die in Frage kommen für diese Entwicklung, gerade wenn man jetzt im Juniorenbereich anfängt, die sind dann über Deutschland verteilt. Die kannst du nicht einfach irgendwie an einem Ort zusammen sammeln und so ein Training veranstalten. Deshalb, das ist schwierig. Aber diese Struktur. Und auch ein super cooles Ding finde ich die Nationalmannschaftscamps, die ihr angesprochen habt. So, da habe ich auch ein bisschen Einblicke gewinnen können. Das ist natürlich sensationell, dass man die Nationalmannschaft wirklich zusammenholt für ein paar Wochenenden jeden Winter und da dann mit denen Trainings macht und auch Weiterbildung, was es angeht, irgendwie ein Sportler zu sein, nicht nur ein Discgolfer, sondern ein Sportprofi.
Sehr gerne, ja.
Ich glaube, das sind ein paar sehr, sehr interessante Aspekte. Die ist natürlich nicht so einfach umzusetzen. Oder das geht nicht so einfach, die umzusetzen. Ja. Aber ist ein Stück weit auch ein Wunsch. Und wer weiß, Wünsche werden ja irgendwann auch mal wahr oder können auch mal wahr werden.
Ja.
Und wer weiß, vielleicht kommst du ja dann doch irgendwann mal wieder zurück und bringst genau das mit in deinem Sack, in deinem Säckchen über die Schultern gepackt und kannst es hier in Deutschland genauso etablieren. Aber das wäre doch eigentlich eine ganz ein schöner Abschluss für diese Folge. Sofern würde ich jetzt dann auch in die Bar 19 gehen mit euch beiden. Joris, Bar 19 heißt, du kennst es wahrscheinlich eh, werd gerne nochmal los, was du unbedingt loswerden möchtest, was du die letzte Stunde und 14 Minuten noch nicht gesagt hast. Gib uns nochmal so ein bisschen Ausblick, was jetzt demnächst ansteht. Das Mikro ist bei dir.
Ja, erstmal nochmal danke, dass ich hier dabei sein durfte, ohne euch jetzt irgendwie schmeicheln zu wollen. Ich verfolge den Podcast wirklich seit Beginn an und finde es mega cool, dass ich mal dabei sein durfte. Ansonsten, ja, nach Deutschland mal liebe Grüße an alle, die mich jetzt besser kennen, die ich besser kenne. Ich vermisse euch, aber ja, ich werde nach Deutschland immer mal wieder kommen, vielleicht schaffe ich es dann auch mal zu turnieren, aber auch dann an alle anderen, die ich ja noch nicht kenne. Leute, kommt nach Finnland, irgendwie wie Bene das macht zum Beispiel, kommt einfach mal im Sommer vorbei, spielt ein paar Turniere, spielt einfach ein paar Kurse, es müssen nicht mal Turniere sein. Und wenn ihr nach Finnland kommt, jederzeit schreibt mir, fragt mich, wo es hingehen soll, welche Kurse ich empfehlen kann oder so. Oder vielleicht kann man ja sogar mal zusammen eine Runde spielen, bin ich auch immer offen für. Also das finde ich immer cool, hier Leute aus Deutschland zu sehen, die dann auch mal in Finnland unterwegs sind.
Sehr, sehr schön und sehr weise. Und die Einladung werde ich persönlich annehmen, sollte ich nächstes Jahr irgendwann mal dort zu einer Welt
zufällig anmelden. Wenn du mal ganz zufällig in Finnland bist.
Wunderbar.
Richtig. Bene, wie schaut's bei dir aus?
Ich habe gerade gedacht, also bei uns steht ja noch so das Resümee von deinem Geschäftsjahr offen und der eigentliche Einsatz war, wir fahren vielleicht oder ein Turnier geht auf meinen Nacken. Vielleicht ist auch das eine gute Idee, das nicht ein Turnier zu machen, sondern wir fahren mal nach Heinola und ziehen den Joris ein bisschen ab.
Ja, geil. Sofort.
So ein Wochenende und schauen uns das mal an. Das fände ich nämlich auch ganz geil. Ich bin gerade wieder richtig inspiriert vom finnischen Disc Golf und das zu hören. Ich kann es einfach so gut nachvollziehen, die Sachen, weil das sind so viele Sachen, die ich auch so cool fand und die mich auch als Spieler damals, vor 4 Jahren, fünf Jahren, einfach mir krass viel gebracht haben. Und ich kann es einfach nur unterstreichen, was du, Joris, gesagt hast, fahrt dahin. Ich sag's immer wieder, schaut es euch an, nehmt die Chancen, die ihr kriegt, wahr. Gleichzeitig, Joris, möchte ich mich bei dir bedanken, eben für die Inspiration. Ich finde, da können sich ganz viele was abschneiden. Du hast noch keine 10.000 Follower. Wir können dir unsere 10.000 anbieten. Folgt dem Joris auf Instagram. Checkt ihn aus, was er macht. Unterstützt es auch. Ich finde, das ist auch ganz wichtig. Das ist was noch nicht oft gibt. Und auch diesen Weg, den du skizziert hast, den du einschlagen willst, finde ich ultra spannend, halt uns da auf jeden Fall auf dem Laufenden und da werden wir auf jeden Fall nochmal drüber reden im nächsten Jahr, wie es so läuft bei dir im Discgolf-Trainer-Dasein, weil es einfach, ja, du bist gerade da voll mit Vorreiter, glaube ich, mit dem Background, den du hast und was du da versuchst zu etablieren und ja, ich finde es einfach krass spannend und ja, bin krass froh, dass wir gesprochen haben. Vielen, vielen Dank und sonst kann ich eigentlich gar nicht viel sagen. Außer, ja, mir geht's sehr gut gerade. Ich finde es gerade richtig geil. Vielen Dank, sehr Joris. Schön. Hat mir richtig Spaß gemacht.
Danke für die netten Worte, wirklich.
Sehr super. Schön. Da kann ich mich nur anschließen. Ich selbst habe jetzt auch nicht super viel zu erzählen und ja, möchte eigentlich nur mich anschließen an das, was Bene gerade gesagt hat. Das ist super cool, da bist du definitiv ein Vorreiter und ich finde es einfach jetzt mal Disc Golf in Finnland und dass du jetzt dort wohnst, hin oder her. Ich finde einfach die Tatsache so, hey, ich mache es ein bisschen anders als jetzt so die anderen Leute in meiner Generation. Das finde ich einfach geil. Und wie gesagt, das ist völlig unabhängig vom Disc Golf, sondern in Land zu gehen, wo man jetzt sonst erstmal nicht dran denkt im oder nach seinem Abi, finde ich einfach cool und dann einfach so ein bisschen in die Richtung, hey, was ist meine Leidenschaft? Sport ist meine Leidenschaft. Was kann ich da machen? Und sich selbst da auch so ein bisschen zurückzunehmen und sagen, hey, ich gebe erstmal anderen was weiter. Das finde ich, ehrt dich sehr als Person und das ist eine coole Eigenschaft. Und daher, ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Es waren sehr, sehr schöne, kurzweilige 80 Minuten. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann dann auch nochmal einen Teil 2, nachdem deine Ausbildung bzw. dein Studium dann zu Ende ist. Jetzt hätte ich aber doch nochmal eine ganz kurze letzte Frage, Joris, und du hast doch wirklich nur 2 oder 3 Sekunden Zeit zu antworten. Also muss jetzt ganz, 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 ganz schnell sein. Du hast nämlich vorhin so ein bisschen auf was angespielt, was ich natürlich nicht ganz auf mir ruhen lassen kann. Joris, was ist dein liebstes deutsches Sprichwort?
Eins. Sagst du mir was? Weiß ich, das Gelbe vom Ei kommt gleich irgendwie in den Sinn.
Okay, ja, sehr gut.
Dann Tobi, haben wir was heißt das? Nee, Moment, was heißt das? Leider nicht du. Der Domi muss es sagen.
Der Domi.
Also wenn was nicht das Gelbe vom Ei ist, dann ja, hat es halt nicht so gepasst, wie es eigentlich hätte sein sollen, oder?
Sehr gut.
Ja,
sehr
perfekt. Das finde ich nur so super, weil das auf Englisch ja keiner versteht. Und das kommt mir dann öfter mal in den Sinn hier.
It's not the yellow from the egg, sagst du dann?
Ja, das sage ich dann nicht. Das wäre aber mal was.
Ja. Ja, aber sehr gut, weil dann hätten wir nämlich einen Folgentitel, wäre das nämlich auch schon mal geklärt. Joris, vielen Dank dir. Bene, vielen Dank auch dir. Und viele Grüße nach Finnland. Geh uns nicht unter in der Dunkelheit. Halt die Ohren steif und bis bald.
Ja, yes. Liebe Grüße. Tommy, vielen Dank auch dir natürlich.
Bitte, bitte.
Haut rein. Ciao, Leute.
Ciao. Ciao.